It's the Big Valboski here, and you're listening to Rats.
Hey, everybody. This is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats.
Rats 633, der Pfingstlümmel. Hallo und herzlich willkommen zu Rats Folge 633. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Wir sind ja gerade zwischen dem langen Vatertagswochenende und vor dem langen Pfingstwochenende. Aber natürlich haben wir weder Kosten noch Mühen gescheut. Auch heute gibt es wieder eine neue Folge von Rats. Und wer sich ein bisschen auskennt, so im Jahreskalender, der weiß, auf dem Wandsbeker Markt, da wird gerade der Vater-Max-Markt wird abgebaut und der Pfingstmarkt, der wird aufgebaut. Und unser Mann vor Ort, das ist niemand Geringeres als der Nico. Hallo Nico.
Hallo Dennis, hallo herzallerliebstes Reds-Universum, es ist mal wieder soweit. Ich befinde mich hier auf dem Wandsbeker Marktplatz und du hast vollkommen recht, ne? Die ersten Buden stehen hier schon, die Pfingstbuden. Ne? Man fragt sich, wie sehen so Pfingstbuden aus, ne? So wie ganz normale Buden. Ne? Es gibt kein USP bei diesen Buden, aber sie werden hier aufgebaut und die Arbeiter, ne, die wanken hier schon so ein bisschen herum, von links nach rechts, so wie so Zombies. Ne? Ich musste so ein bisschen an so ein Lumberjack-Match, so fühle ich mich auch gerade. Die umzingeln mich hier, Dennis, es ist unangenehm, es ist nahezu peinlich. Es erinnert mich ein bisschen an WrestleMania Backlash, muss ich gestehen.
Werden wir natürlich gleich noch zu kommen. Ich habe gerade mal eingeschaut hier, was feiert man an Pfingsten eigentlich und was für Rituale gibt es? Und da schreiben unsere Freunde hier von focus.de, jede Region hat eigene Pfingstrituale, die sich auf den Beginn der warmen Jahreszeit oder die Bibel beziehen. Und jetzt gucke ich mal auf meine Uhr, 11 Grad, Ende Mai. So richtig, die warme Jahreszeit hat noch nicht angefangen, oder? Du hast wahrscheinlich tatsächlich auch eine Hose an. Ist ja auch eher ungewöhnlich für den Pfingstmarkt, denn der Wandsbeker Pfingstmarkt, der ist ja dafür bekannt, dass da eigentlich unten freigetragen wird. Also ein bisschen freischwinger.
Das hat so ein bisschen was von so einem Beachbreak eigentlich hier normalerweise, ja. Also letztes Jahr zu dieser Zeit war es, glaube ich, auch viel, viel wärmer. Ne? Mir kam vor, ich weiß nicht, letzte Woche oder wann das war, habe ich ein Bild wurde mir von meinem iPhone angezeigt. Ein Rückblick vom letzten Jahre. Und da sah ich, wir waren draußen irgendwo und ich hatte eine kurze Hose an. Das kommt eher selten vor, aber das heißt, es muss über 30 Grad gewesen sein letztes Jahr. Und sollte man die Hose tragen draußen. Wenn man nicht knallhart ist, ne? Der ein oder andere Läufer, der in seiner kleinen Speedo-Hose hier seine Runden zieht, ne? Gibt es auch, selbstverständlich. Aber wir sind ja auch sehr kälteempfindlich, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. Deswegen tragen wir noch Buchsen.
Ich habe gerade mal geguckt, also es gibt Pfingstbäume, sind ähnlich wie Maibäume. Es gibt ein Pfingstfeuer, das kennen viele vielleicht ja. Es gibt Pfingstprozessionen, das hatte ich immer in Leverkusen. Da ging auf einmal auf irgendeinen Sonntag, komplett random, hatte ich immer das Gefühl, ging auf einmal so ein Karnevalszug durchs Dorf. Da habe ich mal kurz auf die Uhr geguckt. Ich denke, ist da gar kein Februar und der 11.11. ist auch noch nicht. Das war in Leverkusen anscheinend immer eine Pfingstprozession. Aber, Nico, was ich hier auch habe, und da musst du jetzt mal überlegen, was das sein könnte, der Pfingstdreck, Pfingstlümmel oder auch der Pfingstochse. Wer wird so genannt, wenn man was macht?
Wenn man was macht?
Ja, man macht also etwas und dann wird man so genannt. Eine von diesen drei
Sachen. Lass mich mal kurz überlegen. Also ich wurde ganz oft schon so beschimpft. Ja. Ey, du Pfingstlümmel. Hm? Ich so, bitte was? Ja, hast mich richtig verstanden. Du Pfingstlümmel.
Ja.
Du, was habe ich da gemacht? Da habe ich mal wahrscheinlich den Müll irgendwie falsch getrennt oder so.
Nee. Pfingstdreck, Pfingstlümmel oder Pfingstochsen nennt man in vielen Gegenden die Langschläfer. Wer als Letzter aufsteht, muss den ganzen Tag Spott über sich ergehen lassen. Bei manchem Dorffest wird der Pfingstlümmel sogar in den Brunnen getaucht.
Oh, na gut, da sind wir ja fein raus. Ne? Wir stehen ja immer ziemlich früh auf, muss man sagen. Also, weiß ich auch nicht. Pfingstlümmel klingt aber schön, sollte man viel öfter benutzen.
Wer auf jeden Fall Pfingstlümmel sind. Denn ihr seht, die Stimmung ist eigentlich hier gut. Die Stimmung ist eigentlich immer gut bei Rats. Aber heute muss ich sagen, wir überspielen das Ganze ein bisschen. Denn im Herzen bin ich sehr traurig. Es fehlt etwas. Und da möchte ich nur hinweisen auf die Pfingstlümmel vom Machtschädel-Podcast, Nico. Denn erst haben sie uns unsere Zeit geraubt, haben uns eingeladen in ihren wunderschönen Podcast, He-Mans Machtschädel. Und jetzt haben sie uns auch noch unsere Biere geraubt. Was ist da los?
Ja, du sprichst es jetzt gerade an. Also ich habe es auch meiner Meinung nach relativ gut überspielt. Ich habe natürlich tierischen Brand. Ne? Egal, Uhrzeit ist mir egal. Ist 9:30 Uhr gerade. Trotzdem habe ich tierischen Brand. ich weiß gar nicht, wie ich euch das jetzt erklären soll. Wir wurden des Bieres beraubt. Wie das passiert ist, das hört euch am besten mal selber an. In der neuen Folge,
Folge, also, 17, Angriff
Folge,
der
ganz genau.
Folge 17, Angriff der Magier. Wir verlinken euch das mal. Himmels Machtschädel, genau wie Reds Männerabend und so weiter, findet ihr die natürlich auch auf Spotify. Und da findet ihr auch Himmels Machtschädel, Folge 17, Angriff der Magier. Und allein das Intro, das geht so knapp 5 Minuten, haben sie sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Das macht schon Gänsehaut. Und da werdet ihr auch erfahren, warum und wohin unsere Biere entschwunden sind. Es gibt dann auch noch ein Outro. Also wenn ihr sagt, boah, 2 Stunden Masters of the Universe, höre ich mir aber auf gar keinen Fall an. Hört euch die 5 Minuten Intro und hört euch die 3 Minuten Outro auf jeden Fall an. Ich muss sagen, die Folge ist erst heute Morgen quasi online gegangen. Ich habe auch erst Intro und Outro gehört. Den Rest dazwischen höre ich mir noch an. Ich habe auch schon die nächste Folge gehört. Also noch nicht vom Podcast, denn die gibt's ja noch nicht, aber von Masters of the Universe. Ich glaube, das Dämonenpferd ist die nächste Folge. Habe ich auch schon gehört. Also ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet. Nee, die übernächste, ne? Ja, ja, jetzt kommt 18. 18 ist die dritte Folge dieser Trilogie. Und also ich habe 18, 19, ich habe 2 Folgen schon vorgehört.
Ja, ich habe, warte mal, wie weit bin ich denn eigentlich? So weit bin ich nämlich noch nicht vorgeschritten. Ich habe mir natürlich alle Folgen mal wieder besorgt. Gerade auch die, die mir auf Hörspielkassette fehlten. Ich meine, ich wäre jetzt erst bei 16 oder sowas.
Ja, 16, Nacht über Castle Grayskull.
Ja, genau.
Und das ist ja eine Trilogie, ne? Also Nacht über Castle Grayskull, Angriff der Magier und die 18. Folge. Und ich bin sehr gespannt, was die da besprochen haben. Also hört gerne mal rein. Ansonsten, wer kein Spotify oder kein iTunes oder was auch hat, wer sagt, bei mir wird doch downgeloadet, machtschädel.podigy.io. Ich verlinke euch das doch nochmal in im Episodentext, dann könnt ihr einfach draufklicken und hört mal rein. Nico und ich waren ja auch schon bei einigen Folgen zuletzt zu Gast und mal gucken, ob wir irgendwann, Nico, auch wieder zu Gast sein werden und uns vor allen Dingen unsere Biere wiederholen werden.
Ja, irgendwo der Schütterspaß auf, ne? Also man kann mich einiges berauben, aber
also man kann dich Pfingstochse, man kann dich Pfingstlümmel nennen, Lümmel. Aber wenn man die Biere klaut, da hört der Spaß auf.
Da hört der Spaß und auch vor allem die Freundschaft hört auch auf. Ne? Ja. Bei Bier hört die Freundschaft auf, sagt man ja auch so, ne?
Denn wer es gehört hat, wir haben es ja schon angekündigt, zur letzten Folge, zum letzten Podcast-Folge, weil diese Masters of the Universe Podcast-Serie ist natürlich beschränkt. Es gibt, glaube ich, 37 Folgen. Dann soll es noch eine Abschlussfolge geben, also Folge 38 wäre die letzte Folge dieses Podcasts. Und da haben wir schon angekündigt, da wollen wir nach Salzburg reisen und uns da ordentlich einen reinstellen und natürlich das nochmal Revue passieren lassen.
Unbedingt.
Also, ich bin unbedingt sehr gespannt. Wo man sich auch auf jeden Fall einen reinstellen sollte, ist, wenn man sich WrestleMania Backlash anschaut. Der Pay-Per-View an sich, schon mal ein kleines Fazit vorweg, gutes Wrestling, aber ein Match, Nico, das stach so ein bisschen heraus und ich wunderte mich schon, als der Pay-Per-View losging, dieses Intro, und ich mir dachte, also diesen jungen Herrn, der da das Voice-Over macht, den kenne ich doch. Ist das Stefan Otterpohl? Und da dachte ich, nee, ähnlich markant, ähnlich gut aussehend, ähnlich muskulös, ähnlich wohlhabend, es war Batista.
Dave Batista, der ja großer Hollywood-Star ist mittlerweile. Ne? Man muss ja schon sehr sagen. Ja. Ne? Am besten gefiel er mir natürlich immer in der Rolle beim Guardian of the Galaxy. Ne?
Haben wir auch schon was ausgemacht, wenn wir nachher hoffentlich noch drüber sprechen. Ne? Guardians of the Galaxy 3 soll ja in 2 Jahren ins Kino kommen und wir haben schon Tickets reserviert.
Ja, sicher,
und,
erste Reihe.
Wir haben nicht nur 2 Tickets reserviert, sondern wir haben noch ein drittes Ticket reserviert für unseren guten Freund Stefan Otterpohl. Erzählen wir nachher noch was zu, wenn wir noch was zu und abfüllen. Denn am vergangenen Freitag war ja der große Apfeltag von dem besten Bier der Welt, Better Than Elvis. Erzählen wir nachher noch was zu. Warst du überrascht, als Dave Bautista auf einmal das Intro gesprochen hat?
Ich war sehr überrascht. Ne? Also mir war also der Film, klar, auf Netflix, ne, läuft er jetzt am Wochenende, glaube ich, ab. Oder ist er jetzt schon on? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ein Zombie-Film. Army of the Dead heißt der, glaube ich. Matthias Schweighöfer war übrigens auch mit von der Partie. Soweit ich weiß, geht es in diesem Film darum, Zombie-Apokalypse, ja, und eine Gruppe von Menschen, unter anderem Dave Batista, wollen, glaube ich, irgendeine Bank ausrauben oder sowas. Also das ist so grob die Geschichte dazu. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und da hat man bei WrestleMania Backlash, hat man das Intro so ein bisschen, ich sag mal, es war wie so ein co-branded Trailer. Es ging einerseits natürlich um Wrestling, andererseits aber auch die Verbindung zu dem Film, in dem Batista eine Rolle spielt. Und er war auch der Sprecher dieses Intros. Joa, fand ich jetzt auch gar nicht mal so cool, dass man das gemacht hat. Das war aber noch in Ordnung. Was im Laufe der Show noch passierte, das war eher das, was wirklich, wirklich grenzwertig war. Ich denke, ihr wisst, wovon ich rede. Die Lumberjacks waren Zombies, Dennis. Die Lumberjacks waren Zombies. Das Ganze hatte sich angedeutet, als Morrison backstage unterwegs war und irgendwie an die Tür der Lumberjacks klopfte, öffnete und da standen sie schon, diese Zombies. Also eher peinlich umgesetzt und es hat nichts mit Wrestling zu tun. Also das war, da war der Abend für mich gelaufen, als ich das sah. Ne?
Ich hatte dich ja schon so ein bisschen vorgewarnt. Tagsüber schrieb Kutzi mir dann auch noch, unser guter Freund Sven aus Hannover schrieb mir auch noch, oh mein Gott. Und an sich, hab dann natürlich noch ein bisschen drüber nachgedacht, an sich fand ich es ja gar nicht schlimm. Ich denke, man hätte es nur anders einfach aufbauen müssen. Ne? Wenn du einfach im Vorgang gesagt hättest, oder Damian Priest hätte gesagt, so pass auf, Lumberjack-Match, und dann hätte The Miz ein Interview gemacht und sagt, ja, meinst du, Lumberjacks halten mich hier irgendwie auf? Und dann hätte man irgendwie bei SmackDown oder bei Raw, ich weiß gar nicht, wo sie catchen, hätte man nochmal irgendwie eine Szene gemacht, wo Damian Priest dann telefoniert und du weißt nicht, mit wem er telefoniert. Ne? Und dann hört man irgendwie so, naja, ist eine gute Idee, das machen wir. Und dann wäre, ist natürlich jetzt nicht der Main Event, das war irgendwie das zweite Match auf der Karte oder sowas. Also das wäre jetzt nicht das größte Engel der Welt gewesen und da hätten jetzt nicht 1000 Leute den Pay-Per-View mehr gekauft. Aber man hätte schon mal gewusst, so, okay, Damian Priest, das ist ein Babyface, das ist aber ein schlaues Babyface. Der Miz hat schon gesagt, also von normalen Lumberjacks, da lässt er sich nicht aufhalten. Da würde er im Zweifelsfall wieder den Ring verlassen. Und Damian Priest, der denkt sich jetzt was aus und der hat ja die Prominenzkontakte. Ne? Der hat hier mit Bad Bunny, hat er bei WrestleMania gecatcht. Ne? Und dann überlegst du. Und dann kommt, im Intro kommt Dave Batista und da denkst du vielleicht schon so, hat der den vielleicht angerufen? Und weißt du, wenn du das Ganze so ein bisschen mit Storyline aufbaust,
wäre trotzdem scheiße gewesen.
Wäre natürlich trotzdem immer noch grenzwertig gewesen, aber so zum Beispiel auch, dass die Kommentatoren dann, das wurde ja wie echt verkauft, ne?
Das ist das Peinliche, verdammt nochmal. Wenn es irgendwie ein Halloween-Special gewesen wäre, Raw oder sowas, da kann ich drüber hinwegsehen, aber nicht bei einem Pay-Per-View, mir nichts, dir nichts, wo du so hier so fragst, Leute, wollt ihr mich jetzt echt verarschen hier? Stell dir wirklich vor, du hast einen Freund, eine Freundin, die nichts mit Wrestling zu tun hast und bringst ihn oder sie dazu, sich mal ein Pay-Per-View anzuschauen. Und dann ist es dieser Pay-Per-View, die Person wird mit den Augen rollen und nie wieder catchen gucken wollen.
Ja, vor allem, du kannst ja auch dann vieles, also wenn du es halt so mischt, wenn du sagen wir mal, guten ernsten Sport auch bei so einer Sendung hast und gleichzeitig sowas und die Kommentatoren verkaufen es halt auch als echt. Die Kommentatoren hätten es ja auch so verkaufen können, hätten ja auch sagen können, boah, mega Idee von Damian Priest, wie wir bei Miz and Mrs. schon gesehen haben. Der Miz, der hat auch ein bisschen Angst im Dunkeln und guckt mal unter das Bett, ob da ein Monster ist und jetzt sind hier diese Zombies und die hätten sich so ein bisschen darüber kaputt gelacht und hätten Damian Priest dafür gefeiert. Dann wäre das alles schon, das wäre immer noch nicht das geilste Match der Welt gewesen, aber man hätte es, glaube ich, sehr viel stimmiger machen können und sowas tatsächlich einfach nur fremdschämen. Kommen wir gleich zu. Los ging der Pay-Per-View erstmal offiziell mit Rhea Ripley gegen Charlotte gegen Asuka, ein Triple Threat für den Raw-Damens-Titel und Rhea Ripley konnte sich hier durchsetzen, knappe 15 Minuten Zeit hatte das Match.
Was hatte Charlotte eigentlich wieder an? So ein Dalmatiner-Dress, ne? Was ist da passiert? Also gab es da irgendeine Erklärung dazu? Ich meine, bei Raw ist es auch getragen und da ist auch so ein Bubi ist da, glaube ich, auch rausgesprungen, meine ich, ne?
Dabei hat sie die schon kleiner machen lassen.
Ja. Charlotte Flair sah übrigens auch, es ist immer wieder schockierend, wenn ich der Frau ins Gesicht gucke, in der Nahaufnahme, dann frage ich mich immer, wer ist das um Himmels Willen? Das ist echt der Wahnsinn, ne? Also sie ist im Vergleich, ich meine, wie viele Jahre ist es her, als sie noch bei NXT in den Ring gestiegen ist? Also wenn man das mal so nebeneinander hält, die sehen aus wie zwei unterschiedliche Personen.
Ja, ich habe sie ja auch jetzt gesehen, in der Shawn Michaels Dokumentation. Hier großer Shoutout dafür. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Es gab Stone Cold Steve Austin, es gab Roddy Piper, es gab den Macho Man, es gab Booker T. Bis auf Booker T hatte ich die alle geguckt und am vergangenen Sonntag ist dann die A&E-Dokumentation über Shawn Michaels online gegangen, ist sie ausgestrahlt worden und wirklich sehr, sehr zu empfehlen, ist mein Favorit bisher aus der Staffel, also noch vor Stone Cold, Steve Austin wirklich sehr, sehr gut und da wird eben auch nochmal gezeigt, I'm sorry, I love you, gegen Ric Flair, das letzte Match und da sitzt sie ja auch erste Reihe und man mag es gar nicht zu glauben, sondern erst als dann das zweitmal hingeschwenkt wurde, dachte so, das muss doch Charlotte sein. Und gucke ich so, ich denke so, alter Vater. Und es sieht halt aus, als wär das 30 Jahre her. Aber naja.
Ich habe übrigens bisher nur die Booker T-Doku geguckt. Oh.
King Booker. Rhea Ripley und Charlotte, das dürfte ja noch weitergehen als Fehde, wird gehandelt für ein Hell in a Cell Match. Denn Nico, der nächste Pay-Per-View, der wird Hell in a Cell sein. Das hat man jetzt ein bisschen vorgezogen, denn der übernächste Pay-Per-View, der Juli-Pay-Per-View, Pay-Per-View. Der soll dann wieder regulär mit Fans stattfinden und das soll dann eben Money in the Bank sein. Und dementsprechend kann man natürlich jetzt schon mal die eine oder andere Fehde überlegen. Wir werden nachher noch zu kommen. Aber hier Charlotte gegen Rhea Ripley in einem Hell in a Cell kann ich mir tatsächlich gut vorstellen.
Ja, in der Tat. Ich habe auch drüber nachgedacht, macht es Sinn, diesen Pay-Per-View da jetzt zu platzieren? Ist es eine Notlösung, was auch immer? Was hat man vor? Ne? Man könnte zum Beispiel auch ein abschließendes Match zwischen Bobby Lashley und Drew McIntyre inside Hell in a Cell veranstalten. Ob wir das sehen wollen, sei dahingestellt. Auf SmackDowns Seite sehe ich da gerade kein Match, welches im Käfig stattfinden könnte.
Ja, irgendwas mit Roman und den Usos oder ein Cesaro gegen ein Seth Rollins. Also es könnte sogar schon fast sein, dass die WWE sagt, wir machen, weil das Ganze ja auch noch im, ist nicht das Performance Center, aber wo immer sie das machen, ich weiß nicht, ob sie die Möglichkeit haben, ob sie die Möglichkeit haben, den Käfig hoch und runter zu lassen, ne? Oder ob sie einfach sagen, passt auf, wir machen hier Rhea Ripley gegen Charlotte, wir machen Roman Reigns gegen beide Usos, warum auch immer, wie man da jetzt noch hinkommt in den 3 Wochen, ne? Wir machen das Cesaro Dings, aber man macht irgendwie so 5-6 Matches, das würde man ja sicherlich hinkriegen und macht die dann alle Hell in a Cell. Ich denke mal, das werden wir
in ein Overkill.
Das definitiv. Ich würde bei der WWE aber aktuell gar nichts ausschließen. Match 2 war der WWE SmackDown Tag Team Titel, der auf dem Spiel stand. Die Mysterios konnten hier, wenn sie gewonnen hätten, haben sollten, täten. Das erste Vater-Sohn-Duo werden, das ist natürlich an sich, Nico, ist das doch so eine Story für WrestleMania, ne? Oder zum ersten Mal in der WWE-Geschichte, und die WWE-Geschichte, die ist lang, hätten hier ein Duo von Vater und Sohn Tag Team Champions werden können. Ich nehme mal vorweg, sie wurden es auch. Hätte man das nicht einen Monat vorher bei WrestleMania machen können oder alternativ einen Monat später, denn Hell in a Cell findet am Vatertag statt, also am amerikanischen Vatertag.
Man hätte bei WrestleMania hätte man einfach diese Damen-Tag-Team-Titel-Matches und dieses Four-Way, was es da gab oder was es auch immer war, Elimination-Matches, hätte man einfach von der Karte nehmen sollen und hätte da den Mysterios ihren Moment geben sollen. Also ich fand es jetzt auch ein bisschen enttäuschend, dass man das jetzt erst gemacht hat. Was zählt ist, dass sie die Titel geholt haben. Dominik Mysterio vorher angeschlagen, der wurde attackiert von den Dirty Dogs.
Mit einem Sofa geworfen.
Da muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Das heißt, Rey Mysterio erstmal das Match allein geworkt, ne? Handicap-Style. Und dann kam sein Sohn hinzu, der immer noch angeschlagen wirkte. Rey Mysterio wollte ihn gar nicht erst einwechseln, ne? Weil er seinem Sohn nicht schaden wollte. Er hat sich dann selber eingewechselt.
Obwohl Rey Mysterio zu dem Zeitpunkt schon mehr am Arsch war als Dominik, ja.
Ja. Ja, am Ende konnten sie durchsetzen. Schöner Moment und ein mäßiges, mittelprächtiges Match.
Ja, ging mir ein bisschen zu lang, ne? Also 17 Minuten, aber an sich natürlich schöne Sache. Und Rey Mysterio und sein Sohn Dominik, auch da sieht man ja gerne nochmal die Bilder von früher, ne, wo es noch diese Fehde gab mit Eddie Guerrero. Wer hat denn jetzt das Sorgerecht um den kleinen Dominik? Und jetzt sieht man ihn hier, was ich 18 Jahre später oder was auch immer, und ist auf einmal Tag-Team-Titelträger mit seinem Papi. Match Nummer 3 war dann das schon angesprochene Lumberjack-Zombie-Match. Und Nico, da gibt's ja tatsächlich einige Ausfälle. Wir haben John Morrison, der wurde irgendwann hinter die Bande gezogen und gefressen. Da hat er sich aber relativ schnell wieder von erholt. Aber The Miz, der wurde am Ende, als er dann gepinnt wurde, tatsächlich, glaube ich, aufgefressen. Es gab einen Move im Match, als Damian Priest auf seinem Bein landete und The Miz soll sich tatsächlich hier einen Kreuzbandriss zugezogen haben. Wird wahrscheinlich ja 7 bis 9 Monate ausfallen.
Ja, als ich das gelesen habe, dachte ich auch, wow, tut mir wahnsinnig leid für dich, The Miz. Es ist immer schlimm, wenn man sich so eine Verletzung zuzieht, aber sich eine Verletzung in so einem schlechten Match zuzuziehen, ja, in einem Zombie-Match, das tut noch viel, viel mehr weh. An dieser Stelle gute Besserung.
Ja, muss man auch sagen, The Miz immer damit, was heißt damit geworben, aber damit auch angegeben und zu Recht auch, dass er nie verletzt war, weil immer die Fans haben immer so ein bisschen, Mensch, du machst hier keinen Dive und du machst keine Shooting Star Press und sowas, hat er immer damit gekontert, dass er gesagt hat, naja, ich war auch noch nie irgendwie groß verletzt. Das hier, das war jetzt natürlich dann ja auch nicht sein Fehler, aber ich sag mal so, es gibt ja auch Schlimmeres, ne? Der hat WrestleMania geworkt, jetzt macht er ein bisschen Pause zu Hause, seine hübsche Frau, ich glaube 2 Kinder mittlerweile haben sie auch, 4 Hunde und was weiß ich alles, sie haben Miss and Mrs., kann er da ein bisschen filmen. Also ich glaube, in dem Stadium seiner Karriere, wo er hier mit Miss und Morrison gab, also er ist ja jetzt auch nicht gerade hier im Titelrennen, zumindest nicht im Titelrennen um den World Title, das hat er ja, haben wir in diesen Jahren bei ihm schon abgefrühstückt, aber von daher glaube ich, wird er die Zeit gut nutzen, ist ja, dann
Zwangspause,
pünktlich,
ne?
Ja, pünktlich zum Royal Rumble oder was, ist er wieder da und das kann man ja mal machen. Damien Priest setzt sich durch, wie gesagt, also das Match, das war schon grenzwertig, es wurde im Nachgang auch nochmal, wurde hier der ein oder andere Zombie wurde noch enttarnt, wer da alles dabei war, können wir nochmal im Internet gucken, wen man da alles ausgegraben hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Weiter ging es mit Bianca Belair gegen Bayley, SmackDown Women's Title Match und auch hier, da soll es ja wohl drauf hinauslaufen, habe ich gehört, ein Hair versus Hair Match könnte hier die Stipulation sein für das nächste Match der beiden. Bianca Belair kann sich letztendlich durchsetzen, Bayley versucht aber, sie hier eben die Haare von Bianca Belair gegen sie so zu verwenden, aber Bianca Belair hat das Ganze dann umgekehrt und hat quasi, das ist ein bisschen abgerutscht, das Finish war ein bisschen zerbotscht, sie wollte dann quasi mit den, also ihre Haare sollten dann quasi das Cover verstärken, da ist sie ein bisschen abgerutscht, also sah ein bisschen komisch aus, aber nicht umsonst, Nico, hat man hier die langen Haare von Bianca Belair sehr in den Mittelpunkt dieses Matches gestellt. Da wird ja noch was kommen.
Der Zopf wurde ja auch bei WrestleMania gegen Sasha Banks eingesetzt als Peitsche. Ne?
Das war natürlich jetzt auch, noch eine Narbe, glaube ich.
Ich höre das Klatschen, höre ich noch in meinen Ohren aus der Ferne. Ja, Hair versus Hair, das habe ich auch gehört. Es wäre extrem dumm, Bianca Belair ihres Zopfes zu berauben. Deswegen gehe ich davon aus, sollte so ein Match stattfinden, wird es Bayley sein, die sich eine Kurzhaarfrisur verpassen lassen muss.
Und dabei habe ich doch letzte Woche erst gesagt, ihr stehen die jetzt kurzen Haare schon besser.
Ja, also, ja. Kannst du dir Bayley mit Glatze vorstellen? Aber auch so eine richtig so, also richtig nass geschäft natürlich. Ne? Kannst du dir das vorstellen?
Also ich fand ja immer damals, du erinnerst dich noch an die Straight Edge Society mit CM Punk und da hatte er auch jetzt hier bei AEW bekannt als Serena Deep. Und das war ja die Dame, die sich damals dann hat auch die Haare scheren lassen. Ja? Und in dem Stil kann ich mir auch Bayley vorstellen. Also nicht komplett Glatze, sondern so, was sind das? Zwei Millimeter oder was auch
immer. Zwei Millimeter. Und dann wird es ja wahrscheinlich auch so ein bisschen twisted unterwegs sein. Und es deutete sich ja jetzt auch schon an, ne, dass sie so ein bisschen, na, ich will es nicht sagen, so wie Alexa Bliss, aber schon so ein bisschen crazy unterwegs ist. Das würde natürlich auch so eine radikale Frisur, würde das natürlich auch unterstützen. Also mal abwarten, ob es wirklich zu diesem Hair versus Hair Match kommen wird.
Fünftes Match des Abends, ein Triple Threat Match um den WWE-Titel. Und da muss man sagen, haben die großen Männer, denn es waren ja drei sehr, sehr große Männer, Bobby Lashley, Drew McIntyre und Braun Strowman, die haben ordentlich abgeliefert. Also das hätte ich so tatsächlich gar nicht erwartet. Knappe 14 Minuten hat das Match bekommen. Das Ende war dann aber doch so ein bisschen so, weil das hat man tatsächlich schon tausende Male gesehen. Ne? Hier Drew McIntyre zeigt seinen Claymore-Kick gegen Braun Strowman und dann kommt Bobby Lashley in den Ring, packt Drew McIntyre quasi am Kragen, schmeißt ihn aus dem Ring und macht dann ganz gemütlich das Cover gegen Braun Strowman. Da muss man auch sagen, okay, also dieser Drew McIntyre, der hat hier 14 Minuten gekämpft und alles über sich ergehen lassen, aber jetzt wird er übers dritte Ringseil geschmissen und da kann er nicht innerhalb von 10 Sekunden wieder zurück in den Ring kommen.
Er ist komisch aufgekommen, das hat mich auch gewundert. Ne? Das war so ein klassischer Abstauber-Sieg. Bobby Lashley zuvor wurde in die LED-Wand befördert von Drew McIntyre, lag dann dort einige Zeit und tauchte aus dem Nichts auf, hat hier den Sieg abgestaubt. Hat mich aber auch gewundert, dass ein Drew McIntyre nach so einem, ich sag mal, seichten Wurf nach draußen regungslos dort liegen blieb.
Ja, also Bobby Lashley verteidigt den Titel, wir haben es vorhin schon angesprochen, eine Wahrscheinlichkeit groß, dass man jetzt nochmal Bobby Lashley gegen Drew McIntyre macht. Und da kann ich dann nur sagen, das, was wir letzte Woche hier angeprangert haben, warum hat man dann dieses Match wieder nochmal bei Raw gemacht? Ne? Also das ist ja jetzt, es schadet diesem noch erneuten Match jetzt ja wieder, weil es dann eben das 18. aufeinandertreffen, es hätte das 17. sein können. Main Event, WWE Universal Championship Match, Roman Reigns gegen Cesaro. Ich glaube, niemand hat wirklich damit gerechnet, dass Cesaro sich hier durchsetzen kann, womit aber jeder gerechnet hat. Und das wurde auch abgeliefert, dass Cesaro hier ein sehr, sehr gutes Match abliefern kann. Fast 30 Minuten. Und ich glaube, unser Freund Cesaro hat auf jeden Fall hier abgeliefert.
In der Tat, also das fand ich gut. Was mich ein bisschen geschüttert war, diese Verletzungsangle, ne, diese Zellen. Ja. Also sowas finde ich immer ein bisschen doof, ne, weil es passiert relativ früh und dann wusste man, okay, ja, das wird jetzt die Storyline sein. Am Ende hat er dann sich ein paar Mal so, den hat er den Arm geschüttelt und hat ihn weiterhin, den angeschlagenen Arm, für diverse Uppercuts eingesetzt. Das war ganz nice. Es gab viele Sequenzen am Ende, Near Falls und Submission Holds, wo ich schon dachte, okay, jetzt ist Schicht im Schacht. Und da kam die Sache auch immer wieder raus, immer wieder raus. Ganz zum Schluss hat es dann nicht mehr gereicht. Im Guillotine Choke war das, glaube ich, da musste er sich geschlagen geben.
Auch da hat man ihn ja auch noch so ein bisschen beschützt. Er hat nicht aufgegeben, sondern genau, der Referee hat es dann abgeläutet. Ja. Und er hat tatsächlich auch sehr, sehr lange ausgehalten. Er hat ihn ein, zwei Mal gekontert und so weiter. Also man hat hier tatsächlich das Beste aus unserem Freund Cesaro rausgeholt, um ihn jetzt hier nicht wie den kompletten Lappen dastehen zu lassen.
Ja, war eine gute Leistung, ordentlich Zeit bekommen, hat mich gefreut für ihn. Danach kam Jey Uso raus und wollte Cesaro attackieren oder hat ihn sogar gerade attackiert. Dann wurde er unterbrochen von der Musik Seth Rollins, der in einem wunderschönen, peppigen, poppigen Anzug rauskam, sich erst einen kleinen Staredown mit Roman Reigns lieferte, wo ich dachte, okay, was hat das jetzt zu bedeuten? Dann aber auf Cesaro losging und ihn nochmal beziehungsweise seinen Arm bearbeitet hat. Ne? Erstmal wird das mit Cesaro zu tun haben und du hast es vorhin schon angesprochen, da eine Möglichkeit eines Hell in a Cell Matches. Ne? Cesaro gegen Seth Rollins, das würde tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen Sinn machen, da die beiden ja schon ein bisschen länger fäden.
Auf jeden Fall. Also mal gucken, was man sich da in der Hinsicht noch einfallen lässt, auch was man mit Roman Reigns und den Usos in wie und was und welche Richtung das jetzt genau geht. Muss mal gucken, auch Seth Rollins und Roman Reigns hier, dieser kleine Stare-Down, auch da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht dann so das SummerSlam-Match sein könnte, weil, muss man ganz ehrlich sagen, so viele Catcher hat die WWE da auch nicht. Also die Herausforderung, wenn man jetzt tatsächlich Roman Reigns bis nächstes Jahr WrestleMania hier Champion sein lassen möchte, dann braucht er natürlich einige Herausforderer und mal schauen. Vielleicht ist man diesmal ein bisschen cleverer und baut die Herausforderer parallel schon mal ein bisschen auf und nicht hier wie die Jungfrau zum Kinde, wie das ja mehr oder weniger bei Cesaro war. Aber mal gucken, am Roman Reigns gegen Seth Rollins, auch wenn wir das eigentlich schon eine Million Mal alles gesehen haben, auch im Zuge, ne, des Shields und geturnt und alles, habe ich fast das Gefühl, dass es vielleicht in diese Richtung gehen könnte. Also, wrestlerisch eigentlich ein guter Pay-Per-View, kann man sich gut angucken. Da war aber jetzt auch kein Match unbedingt dabei, wo ich gesagt hätte, das hätte man jetzt nicht auch bei Raw zeigen können. Also irgendwie ein bisschen überflüssig der Pay-Per-View. Und wenn die WWE schon das ganze WrestleMania Backlash nennen muss und Michael Cole mir ganz freudestrahlend erzählt, das ist der erste Event, der WrestleMania im Namen hat, außer WrestleMania selbst, dann freue ich mich schon auf WrestleMania Hell in a Cell, WrestleMania Money in the Bank, die WrestleMania Survivor Series und wie sie alle heißen. Also da hat doch der eine oder andere den Schuss auf jeden Fall nicht gehört. Wer auf jeden Fall alle Schüsse gehört hat, das sind unsere lieben Tipper und Tipperinnen in unserem großen Tippspiel www.kicktipp.de/WWE. Denn, Nico, halte ich fest, es gab 85 Leute, die alles richtig getippt haben.
Ja, ja. Das muss man sich mal vorstellen. Das kommt sehr, 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 sehr selten vor bei unseren Tippspielen, weil oftmals ja auch Sachen einfach nicht vorhersehbar sind. Ich war, glaube ich, auch einer, der alles richtig hatte. Du, glaube ich, auch. Das spricht natürlich nicht für den Pay-Per-View. Ne? Also wirklich sehr, sehr einfach zu tippen. Auch meine Freundin Julia hat alles richtig getippt, obwohl sie seit Ewigkeiten die Weekly-Shows nicht mehr sich anschaut. Das war schon sehr vorhersehbar diesmal. Und, aber trotzdem Glückwunsch, ne? Also es wäre natürlich mega schlecht, ne, wenn man jetzt hier so richtig abgekackt hätte bei so einem relativ einfach zu tippenden Pay-Per-View. Wer da abkackt, der verliert natürlich einiges an Punkten, ne? Also da musste man schon solide tippen.
Und auch da kann ich dir einmal weiterleiten. Auch da hat mir der Herr Moser etwas zukommen lassen, schon mal bei WhatsApp rein. Und zwar, Nico, ist wohl auch da dein Spickzettel für das private Tippspiel ist wohl vorab geleakt. Der Herr Moser hat da mal wieder seine Kontakte spielen lassen und
die Frau aus Bel Air finde ich auch schön. Backlash, ist das ekelhaft geschrieben.
ich guck mal, ich glaube, ich werde das als Episodenbild nehmen, dann könnt ihr da auch mal reinschauen. Roman Reigns und so weiter, Pfandflaschen nicht vergessen. Also vielen, vielen Dank, Herr Moser, für dieses Schmuckstück unter dem Hashtag NicoLeaks. Könnt ihr das Ganze auf Twitter auch sonst noch mal finden. Also 85 Tagessieger. Es gab aber trotzdem ein paar, die ja Außenseiter-Tipps gemacht haben. Dementsprechend wollen wir mal uns die Top 30 anschauen. Schauen wir uns die Top 28 an, weil wir haben ganz, ganz viele, die punktgleich 29. sind, die fallen raus. Fangen wir mit den Top 28 an. 28. Platz mit 101 Punkten, der Smart Mart. 102 Punkte, die Pigone. 102 ebenfalls, der Vamp 04. 103 Punkte, Sofa King Cool und der Marco, als auch der Schapapapa. 104 Punkte, der FR6 und das Entchen. 105 Punkte, der Wolfman, der Herr Pohlmann, der DSIAVVM, der muss mir immer mal noch schreiben, was das heißen soll.
Hat, gut merken.
Hat auch sehr, sehr schlecht getippt tatsächlich. Hat nur 15 von 22 Punkten geholt, ist 13 Plätze runter von 5 auf die 18. Also vielleicht einfach auch, weil er seinen Benutzernamen so oft falsch eingegeben hat. Ebenfalls 105 Punkte Shotgun, 106 Punkte auf Platz 16 L, Frankerino, als auch der Nico. Nico auf Platz 15, so weit oben, sieht man nicht
da
selten.
Da geht noch einiges, ne? Das Jahr ist noch lang, das Pay-Per-View-Jahr ist noch lang. Und wenn ihr, denke, ihr wisst es, Hell in a Cell ist ja sowieso mein Pay-Per-View, da werde ich ja grundsätzlich alles richtig tippen. Also seid auf der Hut. Seid auf der Hut.
Platz 14, Dada 0610, 107 Punkte punktgleich mit mir. Nico und ich jeweils 4 Plätze hoch. Also trotz, obwohl so viele alles richtig haben, gab es eben doch ein paar Leute vorne, die ja Risikotipps gemacht haben oder, die wir dann rüberholen konnten. Platz 11 mit 108 Punkten, New World Order, punktgleich mit Joe Wack Yes und dem Teki 1978, 109 Punkte hat dann der Marv Day als auch der Penetrator, 110 auf Platz 7 der Latten Stramski und Chimichanga als auch der Pat, auf Platz 4 der Rumpel. Der ist tatsächlich der Einzige, der hat tatsächlich in der Kiste gerumpelt, denn ist der Einzige in den Top 13, der nicht alles richtig getippt hat. Dementsprechend von Platz 2 auf Platz 4 ist er runter, hat 19 Punkte geholt, liegt jetzt mit 111 Punkten, also auf dem vierten Platz. Und damit kommen wir zu den Top 3. Drittbester ist der Mr. Burns, 112 Punkte. Zweitbester der Shermie, 113 Punkte. Und schon, da konnte er seinen Vorsprung behalten, 119 Punkte, also schon 6 Punkte vorweg. Das ist der MVP und der ist damit auch offiziell aktuell der MVP dieses Tippspieles. Aber,
du hast schon
richtig gesagt, Nico, Hell in a Cell, da sind wir dafür bekannt, dass wir auch da alles richtig tippen und schnallt euch also schon mal an. Damit gucken wir mal, was bei Monday Night Raw noch passiert ist. Tatsächlich nicht viel. Wir hatten AJ Styles und Omos. Wir wissen jetzt, die Fehde, die sie jetzt haben, ist mit Elias und Jackson Ryker. Also das muss man nicht unbedingt sehen. Wir haben letzte Woche ja ein 8-Man-Tag-Team-Match gesehen. Da waren RK-Bro und The New Day. Nico waren in einem Team. Da gab's aber nach dem Match dann den RKO von Randy Orton gegen The New Day und Matt Riddle, der wollte hier so ein bisschen schlichten, hat gesagt, Mensch, pass auf, lass uns doch heute hier gute Laune haben und hat auch so einen kleinen Trick angewandt, damit sie sich auch Backstage überhaupt treffen. Ne? Hier, The New Day hat er gesagt, pass auf, ihr habt eine zweiköpfige Schlange gesehen, da war natürlich The New Day, wo? Und Randy Orton hat er gesagt, hier, pass auf, Adam Pearce möchte mit uns sprechen, hat Randy Orton wahrscheinlich gedacht, naja, vielleicht kriegen wir ein Tag-Team-Titel-Match oder sowas. So hat er sich ein bisschen zusammengelockt, aber Nico, das ist dann schief gelaufen, denn es gab kein Eight-Man-Tag-Team-Match, sondern es gab ja ein Singles-Match. Kofi Kingston, Randy Orton und Kofi Kingston konnte das auch noch für sich gewinnen.
Erschreckend. Kofi Kingston konnte das für sich gewinnen und nicht nur das, er hat ein zweites Match noch bekommen an dem Abend, denn unser Freund Bobby Lashley, unser Champ, der hat eine Open Challenge ausgesprochen, ausgenommen die Teilnehmer des Triple Threat Matches, das heißt Braun Strowman sowie Drew McIntyre, die durften nicht diese Challenge entgegennehmen, akzeptieren. Am Ende war es tatsächlich Kofi Kingston, der im Main Event gegen Bobby Lashley antreten konnte, durfte, in einem Non-Title-Match natürlich, aber halte ich fest, Dennis, er konnte sich durchsetzen. Wird es eine neue Kofi-Mania geben? Was ist da plötzlich geschehen?
Kofi-Mania, das war natürlich eine sehr große Zeit, ne? Aber mal gucken, was man jetzt hier mit Kofi Kingston, wo man den jetzt hier rauszaubert. Aber schon überraschend darf man sagen, ne? Dass man hier tatsächlich Bobby Lashley pinnen lässt. Ich glaube, das gab es im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren gab es das quasi nie. Also mal gucken, was ihnen hier noch einfällt. Was der WWE
vielleicht,
auch eingefallen
ist. Vielleicht war es ein Versehen.
Vielleicht war es auch einfach ein Versehen. Was der WWE noch eingefallen ist, das war letzte Woche Freitag bei SmackDown. Da sind nämlich die Damen-Tag-Team-Titel gewechselt. Nia Jax und Shayna Baszler haben sie verloren an Tamina und Natalya. Da gab es bei Raw ein Rückmatch, aber naja, es kam, wie es kommen musste. Ne? Alexa Bliss, die vorher schon bei ihrem Playground. Da hatte sie eben die neuen Tag-Team-Championessen. Tamina und Natalia hatte sie als Gäste und da sind sie schon unangenehm aufgefallen. Tamina hatte gar keinen Bock da drauf und wurde gefragt, was ist deine Lieblingsfarbe? Ja, blau und schwarz. Und so siehst du gleich auch aus. Guck gleich eins auf die Fresse. Und dann hat auf jeden Fall Alexa Bliss sich ja auch sehen lassen. Es sprühte Feuer aus der Ringecke. Shayna Baszler war abgelenkt und somit konnte der Titel hier verteidigt werden. Also wem die Zombies noch nicht genug sind, dem kann ich sagen, diese Alexa Bliss Storyline, die geht jetzt auch nach vorne. Was auch nach vorne geht, Juhu. Nico, denn er ist der Mann, der schon 52 Mal diesen Titel gehalten hat. Die Rede ist von niemand geringer als von R-Truth. Wo war der denn jetzt bitte? Hatte der auch einen Kreuzbandriss? War der auch 9 Monate weggefühlt?
Der hat sich versteckt mit seinem Titel natürlich. Oh. Der 24-7-Titel hat er sich versteckt, man weiß nicht wo. Jetzt war er wieder da und er konnte ihn auch sofort mal wieder abgeben. Akira Tozawa erneut 24-7-Champ. Ich weiß auch schon, wie oft, weiß ich es nicht, aber auch schon oft. Ne? Ich habe Akira ihn auch schon sehr oft gehalten. Schade drum, A-Truth. Es tat mir eine Seele weh.
Was ich noch sagen wollte, wo ich Monday Night Raw angemacht habe und das erste Match, also hier AJ Styles ist ja tatsächlich einer der größten Stars, den sie haben, aber Omos, Elias, Jackson Ryker, das waren so die Leute, die im ersten Match involviert waren. Das zweite Match war dann Angel Garza gegen Drew Gulak. Und da dachte ich schon so, wow, das war auch harter Tobak, ne? Also die WWE fährt, wir haben es die letzten Wochen schon gesagt, ist so ein bisschen doch jetzt, also so richtige Stars hat man im Moment eigentlich nur noch sehr, sehr wenige. Und man hat viel, viel, viele Jobber. Und wir haben leider noch keine Ratings. Denn die Seite, die ursprünglich oder die eigentlich immer diese Ratings postet, die ist, ich weiß nicht, ob sie gehackt wurde, ob denen der Server abgeraucht ist. Da gab es seit letzte Woche Mittwoch tatsächlich keine Updates. Wir wissen also zum Beispiel auch nur, AEW hat letzte Woche Mittwoch knapp unter 1 Million Zuschauer gemacht. Wir können es aber noch gar nicht einordnen, weil man noch gar nicht nachgucken konnte, wie haben denn die anderen Shows an dem Tag abgeschnitten. Also das Gleiche für Monday Night Raw. Ich denke mal, da wird es hoffentlich jetzt irgendwann mal, wir waren jetzt relativ konstant bei 1,8 Millionen Zuschauern. Ich habe so das Gefühl, da wird es langsam jetzt auch mal nach unten gehen, weil viel war wirklich nicht zu bieten. Und
ja, vor allem, es gibt keine Storyline, die gerade fasziniert bei Monday Night Raw. Also gar keine. Noch niemals um den großen Titel von Bobby Lashley. Die Midcard oder Undercard ganz abgesehen. Also das Einzige, was so ein bisschen, was mir so ein bisschen Freude bereitet, ist halt Matt Riddle und Orton als Tag-Team, wobei da jetzt auch gerade nicht so viel passierte, ne, abgesehen von diesem Singles-Match. Dann hatten wir noch so Geschichten wie Sheamus gegen Ricochet, ne? Die beiden hatten übrigens auch ein Match bei der Kickoff-Show, das habe ich gar nicht gesehen, WrestleMania Backlash Kickoff-Show. Habe ich das richtig verstanden? Ricochet hat ihm irgendwie Hut und Mantel geklaut oder sowas? Also war das jetzt die Storyline dahinter? Ich habe das Match nämlich nicht gesehen, nur davon gelesen. Auf jeden Fall konnte sich Sheamus dann durchsetzen und hat dann, glaube ich, seinen Hut wiederbekommen. Spannend.
Ja. Hat er seinen Hut? Ich glaube, der wurde ihm geklaut. Der Hut wurde ihm geklaut, glaube ich.
Ich
glaube, Ricochet kam mit dem Hut dann auch raus oder was, ne?
Ja, ja.
Der arme Ricochet. Stell dir mal einen Ricochet bei AEW oder ROH oder was auch immer vor, ja. Was der abfeiern würde. Vorhin gesagt, Charlotte Flair auf dem Weg zum Hell in a Cell Match gegen Rhea Ripley und dann gewinnt Asuka gegen Charlotte Flair auf einmal. Also auch da ganz, ganz komisch, was man da machen möchte, ob man jetzt nochmal ein Triple Threat in Hell in a Cell macht oder was auch immer. Also Monday Night Raw kann ich wirklich nicht empfehlen. Es gab aber auch noch ein paar, bevor wir zu AEW kommen, ein paar Entlassungen. Gestern wurde das bekannt. Unter anderem unser guter Freund Alexander Wolf. Wie hieß er nochmal bei der WXW?
Axel Tischer, selbstverständlich. Ja, schade, ne? Hat damals nicht funktioniert mit Sanity, die bei NXT gut funktionierten, im Main Roster dann überhaupt gar nicht mehr. Das war auch so eine Gruppierung, wo ich mir relativ sicher war, dass die sich etablieren könnten im Main Roster. Das Ganze geschah ja nicht, ne? Kaum noch einer zu sehen von denen, abgesehen von Killian Dane. Heißt der Killian Dane? The Beast from Belfast?
Nikki Cross, ist die nicht auch noch da?
War auch lange nicht gesehen. Auf jeden Fall Alexander Wolf raus. Imperium hat sich ja schon gegen ihn gewendet letzte Woche. Ne? Da gab es ja schon einen kleinen Beatdown. Jetzt wurde er entlassen. Das ist schade.
Ja, ich glaube, seit 2015 insgesamt bei der WWE gewesen. Und da muss man irgendwie auch realistisch sein. Ich sehe ihn jetzt nicht bei AEW oder sowas. Aber Je nachdem, ich weiß nicht, wie die WXW da auch finanziell aufgestellt ist. Die Pandemie geht ja jetzt hoffentlich so langsam dem Ende entgegen. Das heißt, hoffentlich kann man demnächst dann tatsächlich auch wieder Shows veranstalten. Und ich glaube, er könnte da einer der großen Stars sein. Ob das reicht, sich finanziell da über Wasser zu halten, da wird das Gehalt bei der WWE natürlich eine andere Kategorie sein. Oder ob er vielleicht auch sagt, pass auf, dann gehe ich jetzt erstmal tatsächlich hier so ein bisschen in die amerikanische Indie-Szene. Ne? Ich probiere mal, ob ich bei Ring of Honor und bei Impact und so weiter mal hier so ein bisschen tatsächlich auch mal ans Wrestling komme, weil ich glaube, das war sein größtes Problem bei der WWE. Wir haben eigentlich relativ wenig von ihm in Ring gesehen. Also mal schauen. Ich denke mal, wir werden es in den nächsten Wochen, Monaten erfahren, ob er tatsächlich in den USA bleibt oder ob er zurück hier nach Deutschland kommt. Auch hier Drake Woods, einer eigentlich meiner liebsten Referees, Drake Younger, wurde entlassen, war ja zwischendurch sogar mal NXT Head Referee und hat aber dann auch mit ein paar Sachen außerhalb des Rings auf sich aufmerksam gemacht.
Das heikel.
Die ein bisschen heikel waren, also hat hier so ein bisschen den Wendler und Xavier Naidoo, hat er so ein bisschen nachgeahmt, das kam nicht so gut an, auch er wurde entlassen und noch ein paar andere, Jasmine Duke zum Beispiel, das war eine der vier Horsewomen auf MMA, das war ja auch mal eine Storyline, die man aufziehen wollte, auch sie wurde entlassen, also man ein bisschen ausgedünnt, das heißt, damit sind jetzt nur noch 992 Leute im WWE Development System. Themen. Damit kommen wir zu AEW Dynamite. Und da gab es ja auch News, bevor wir zur Show an sich kommen, wurde nämlich bekannt gegeben, dass AEW umziehen wird. Und zwar wird man von TNT umziehen auf TBS. Ich weiß gar nicht, wenn man das aufs deutsche Fernsehen überträgt, würde man wahrscheinlich sagen, man zieht von RTL 2 auf Vox oder irgendwie sowas, ne?
Und nein, die gehören ja, die müssen ja zusammengehören, ne? Man zieht wahrscheinlich. Ja,
von der Größe des Senders her,
meinte ich. Ja, jetzt. Circa, ne? Das ist fast ähnlich viel, ne?
Genau. Oder? Also, ja. Genau, also TBS ist leicht, also es gibt unterschiedliche Zahlen. Das einmal habe ich gelesen, dass es irgendwie so 81 und 82 Millionen Haushalte sind, die es empfangen können. Einmal habe ich gelesen 89 und 90 Millionen. Also TBS hat so irgendwas zwischen 400 und 800.000 mehr Haushalte, in denen es empfangbar ist. Und TBS, ich habe vorhin auch nochmal nachgeguckt, denn ich kenne TBS immer aus meinen USA-Besuchen. Immer wenn man abends irgendwie kaputt ist vom Tag und irgendwie auf dem Bett liegt und noch irgendwie was isst, was trinkt, habe ich immer gerne TBS geschaut. Denn TBS zeigt quasi den ganzen Tag entweder Friends, Alle lieben Raymond, Seinfeld oder sie zeigen jetzt auch seit neuestem diese Show mit John Cena, dieses Wipeout heißt es, glaube ich. Und warum findet das Ganze statt? TNT wird sich in Zukunft noch stärker auf Sport konzentrieren. Man hat ja jetzt schon das Problem, und das sehen wir auch nächste Woche. Nächste Woche spielt die NBA am Mittwoch auf TNT. Das heißt, nächste Woche gibt's nicht Mittwoch AEW Dynamite, sondern Freitag. Und jetzt hat TNT dann auch noch die NHL, also das amerikanische Eishockey, unter Vertrag genommen. Das heißt, fürs nächste Jahr wäre das noch sehr viel häufiger. Also dann wäre AEW mal am Mittwoch, dann wäre es mal am Mittwoch spätabends, dann wäre es mal am Freitag und so weiter. Und dann hat man gesagt, pass auf, das ist ja nicht gut für so eine Sendung. Ne? Wenn die Zuschauer immer irgendwie gucken müssen, ja, wo läuft's denn? Und dann schalten sie ein, dann ach, fuck, läuft heute gar nicht. Und dann, das verliert natürlich Zuschauer. Deswegen hat man sich geeinigt, hat gesagt, pass auf, wir wechseln einfach den Sender. Wir gehen weg vom Sportsender, wir gehen auf diesen Seriensender mehr oder weniger. Und da wird das Ganze also stattfinden ab 2022. Und es wird aber auch noch eine zweite Sendung geben, AEW Rampage. Und die wird schon, Nico, in knapp 3 Monaten starten, am 13. August, wenn ich mich nicht irre. Und die wird immer freitagsabends laufen, um 22 Uhr, also im Anschluss an SmackDown. Also nicht auf Fox, wie SmackDown läuft, sondern eben auch auf TNT aktuell noch. Und ich glaube, das ist gar nicht so unclever, oder? Also da wird der eine andere Wrestling-Fan dann tatsächlich vielleicht mal durchschalten, mal durchsippen und wird dann nach SmackDown einfach sehen, ach, guck mal, hier kommt ja auch noch Wrestling. Oh, ja. Das ist vielleicht sogar besseres Wrestling.
Ja. AEW Rampage soll das Ganze heißen. Bin sehr gespannt, was das für eine Sendung wird, ne? Also wird das Dynamite Light oder wird es ein anderes Konzept haben?
Tony Khan hat gesagt, beide sind gleichwertig.
Okay, das ist schon mal sehr cool.
Hat die WWE also bei ihren Shows natürlich auch oft gesagt.
Ja, stimmt. Ich bin sehr gespannt. Also gerade auch 60 Minuten, das ist kurz und knackig. Ja, bin ich total gespannt. Ich hoffe, das funktioniert. Ich drücke die Daumen.
Tony Khan sagte auch, ihm wurde auch angeboten oder ihm wurde angefragt, ob sie nicht Dynamite auf 3 Stunden machen möchten. Und dann in kluger Voraussicht gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Wir wollen lieber eine extra Stunde machen. Und ich bin sehr gespannt, wie sie das Ganze aufzeichnen. Könnte mir vorstellen, dass sie das dann einfach im Anschluss an Dynamite aufzeichnen. Also Dynamite quasi live aufgezeichnet oder ausgestrahlt wird und dass sie dann im Ende oder danach noch eine Stunde aufnehmen, die dann direkt die dann freitags mit 2 Tagen Verzug ausgestrahlt wird, so rum. Es wird weiterhin aber auch noch dann ab 2022 laufen dann eben Dynamite und Rampage laufen dann bei TBS. Es wird aber 4-mal im Jahr noch Specials geben auf TNT, also ähnlich wie es früher hier diesen Saturday Night Main Event gab oder. Also da weiß man noch nicht, an welchem Tag und wie und was. Und der Vertrag wurde auch entsprechend von den Zahlungen wohl angepasst. Also Tony Khan hat gesagt, er ist sehr zufrieden. Das hätte auf jeden Fall hier gesichert, dass man auch weiter investieren kann in AEW. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Also das Ziel damals, was die WWE hatte, und deswegen hat man ja auch NXT hier parallel zu Dynamite damals platziert, dass eben AEW nicht die Füße auf den Boden kriegt. Also dieses Ziel ist jetzt spätestens komplett gescheitert von Vince McMahon. Nicht, dass Tony Khan und seine Familie so Milliardäre wären. Also ich glaube, die könnten diese Wrestling-Fraktion auch ohne mit Verlusten eine gewisse Zeit durchhalten. Aber das Ding scheint sich zu tragen. Das Ding scheint ja auch gut anzukommen. Und dementsprechend würde ich sagen, Nico, schauen wir doch mal, ob auch die aktuelle Folge gut bei uns angekommen ist. Es war AEW Dynamite 85, also auch gar nicht mehr so lange. Dann gehen wir auf AEW Dynamite 100. Ein und ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch wieder in einem sehr, sehr vollen Haus stattfinden wird. Man hat jetzt schon Tickets verkauft, ich glaube irgendwie für Miami und Dallas und sowas, das sind noch relativ kleinere Shows, aber mal gucken, ob man für AEW, was für eine Kalenderwoche haben wir denn heute? Mal nachgucken. Erzähl du schon mal, was bei Dynamite los war, ich guck mal, wann AEW 100 ist.
Ja, Dynamite, die vorletzte Dynamite-Sendung vorm großen Pay-Per-View Double or Nothing, der am 30. Mai stattfinden wird, war mal wieder eine sehr solide Show. Einige Matches standen natürlich schon fest. Das erste Match war Christian Cage gegen Matt Sydal. Da konnte sich Christian Cage durchsetzen. Also weiterhin eine Siegesserie. Beide, Christian Cage sowie Matt Sydal, auch in der Casino Battle Royale am Start bei Double or Nothing, wollen sich dann natürlich einen Future Title Shot sichern. Danach kam Team Taz mal wieder raus. Ricky Starks übrigens auch wieder am Start. Ich hatte gelesen, dass er sich verletzt hat.
Ja, ich hatte irgendwas im Nacken, eine Nackenfraktur oder sowas gelesen. Genau. Hatte mich tatsächlich auch gewundert. Kurzes Update dazu noch. Wenn ich mich nicht verrechnet habe und das richtig in Erinnerung habe, dann wird AEW Dynamite Folge 100 tatsächlich die Go-Home-Sendung sein für All Out. All Out klassischerweise ja am 1. September Wochenende, da ist der President's Day, ist es dann, glaube ich, am Montag, das ist dann ein langes Wochenende. Und wenn ich das richtig durchgeredet habe, dann ist es die Go-Home-Sendung. Je nachdem, kann auch sein, dass All Out am letzten August-Wochenende ist. Dann wäre es quasi die Fallout-Sendung, also die Sendung nach All Out. Also auf jeden Fall, ich glaube, da wird man was Großes machen. Ja, ich war überrascht, dass er jetzt hier auch wieder zurück ist. Wir werden gleich auch noch darauf eingehen, wie man das Ganze mit Orange Cassidy gelöst hat. Denn das war jetzt ja eine aufgezeichnete Sendung. Ne? Also bei AEW immer macht eine Sendung live und nimmt im Anschluss die zweite auf. Und ich fand, da kommen wir gleich noch drauf, das hat man hier sehr gut gelöst. Christian Cage, ich werde ja mit ihm immer noch nicht so ganz warm. Also ist besser, er ist da, als er ist jetzt nicht da. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch gut, dass man ihn jetzt hier nicht direkt irgendwie ins Main Event Picture gepackt hat. Auf der anderen Seite denke ich so, naja, gegen so einen Matt Sydal hätte er auch bei WWE kämpfen müssen, ne? Also, oder können. Also
Er liefert solide Matches ab, ne? Ja. Also die sind qualitativ auch ein bisschen hochwertiger als das, was wir bei WWE von ihm gesehen hätten, sag ich jetzt mal, weil man ihm einfach ein bisschen mehr Zeit gibt. Das finde ich ganz gut, aber ich bin auch nicht der größte Fan, nicht der größte Christian-Fan. Früher fand ich ihn richtig nice, gerade an der Seite von Edge und sowas, super großartig, aber er muss halt aufpassen, dass er nicht der alte WWEler ist, der jetzt hier bei AEW zu viel Sendezeit bekommt.
Ja, und auch jungen Leuten dann auch. Sein Ziel ist es wahrscheinlich tatsächlich ja hier auch junge Leute aufzubauen, aber Matt Sydal, weiß gar nicht, der ist wahrscheinlich auch nicht mehr der Jüngste,
ne? Zu jung ist er nicht, ne?
Der ist 38. Also dann fände ich es tatsächlich besser, wenn er hier mit einem Ricky Starks oder was auch immer dann eben Matches hätte, ne? Als wenn jetzt
jemand, der 38 und jemand, der, weiß nicht, 43 oder wer auch immer ist, gegeneinander kämpfen. Adam Hangman Page wollte hier zu Hilfe kommen, also auch hier großes Toho als auch Waboho. Taz, der das Ganze kommentiert hat, natürlich auch hier in einer Fehde mit Christian Cage. Es gab eine Promo von Eddie Kingston und John Moxley, die sollten nämlich später gegen die Acclaimed antreten und ich glaube, John Moxley hatte überhaupt keine Ahnung, wer das überhaupt ist und dann Eddie Kingston dachte, ja, der eine ist ein Rapper, der ist was? Der ist ein Rapper und John Moxley dann so wie, sag mal, wie die Augen verdreht wurden, er so, alter Falter, was hab ich mich denn hier rumzuschlagen? Ja. Und das haben sie sehr, sehr gut gemacht und dann sagte Moxley noch, naja, so sollen wir die auch zu der Superkick-Party einladen bei Double or Nothing und dann sagte Eddie Kingston, ja, ich verstehe das eh nicht. Also ich mache keine Superkicks, du machst keine Superkicks. Was soll das eigentlich sein? Also sehr unterhaltsames Backstage-Segment, auch wenn es kurz vor Ende einmal einen Cut gab. Da haben die beiden, glaube ich, dann einfach übertrieben oder es ging zu lang. Also es gab kurz einmal am Ende der Promo gab es einen Cut und dann sagten sie, so und dabei heute, jetzt verprügeln wir erstmal sie Acclaimed. Und das haben sie dann auch gemacht.
Das haben sie gemacht. Das war das Match, das zweite Match des Abends. Sie konnten sich durchsetzen nach knapp 10 Minuten und ungeschlagen als Tag-Team jetzt, glaube ich, weiß nicht, wie der Win-Loss-Record gerade ist, aber es berechtigt sie natürlich auch jetzt bei Double or Nothing gegen die Young Bucks anzutreten und da geht es natürlich um die AEW Tag-Team-Titel.
Ich kann mal eben gucken. AEW Wrestling, sie posten doch immer ihre die Rankings
auf der Seite, ne?
Ja. Da haben wir es. Rankings. Rankings stand. Oh, haben sie noch nicht gemacht. Also hier sind noch die Rankings von letzter Woche. Rankings
okay.
May 12th. Also normalerweise sind die immer dann. Normalerweise werden die an dem Mittwoch sogar vor der Show werden die gepostet. Verstehe ich nicht, warum sie das hier noch nicht gemacht haben.
Die Dark Matches. Die zählen auch mit dazu, ne?
Ja. Alles.
Ja, genau.
Alles zählt damit rein. Komisch, weil hier ist noch vom letzten, also da war noch SCU, war auf Platz 1, die haben aber ja verloren. Ne, die sind ja letzte Woche, dadurch sind sie, gibt's die ja jetzt nicht mehr. Das heißt, die waren letzte Woche noch Nummer 1, die sind raus. Also komisch, wir gucken mal. Wenn ihr das Ganze hört, AllEliteWrestling.com ist die Homepage oben auf Rankings, könnt ihr immer mal reinschauen. Normalerweise kommen die mittwochs immer neu. Ja, John Moxley, Eddie Kingston auf der Road to Double or Nothing. Nächste Woche gibt es ja, wie schon angesprochen, Friday Night Friday Night Dynamite, aber erst ab 10 Uhr. Also es läuft nicht parallel zu SmackDown, sondern ab 22 Uhr und dementsprechend mal gucken. Da wird man wahrscheinlich die guten Sachen direkt zu Beginn raushauen, könnte ich mir vorstellen, weil natürlich dann, ich glaube, was kann ich auch im Vorgang, ob da vielleicht auch Basketball läuft oder sowas, dass man da noch mal ein paar abgreifen wird. Gehen gleich noch drauf ein, was nächste Woche bei Dynamite ansteht und natürlich auch, was mittlerweile alles schon für den Pay-Per-View angesetzt ist.
Ethan Page und Scorpio Sky, ne? Ja. Wo wir gerade beim Pay-Per-View sind. Die hatten ein kleines Segment hier. Die hatten ja Darby Allin ja ausgeschaltet, indem sie ihm die Treppe hinuntergeworfen haben. Mhm. Das führte dazu, dass Miro den Titel letzte Woche von Darby Allin ergattern konnte. Darby Allin noch etwas angeschlagen durch diese Aktion. Und Ethan Page und Scorpio Sky haben mir ganz klargestellt, dass sie sowas von keine Lust auf Darby Allin und den Stinger haben. Die kann man auch gleich raus. Es folgte ein Brawl. Ethan Page und Scorpio Sky mussten sich da gleich geschlagen geben, weil auch die Dark Order dann wieder da draußen stand. Da war wieder auch ordentlich was los. Was feststeht, ist ein Match für Double or Nothing. Stinger und Darby Allin gegen Ethan Page und Scorpio Sky. Und das Ganze wird, halte ich fest, das haben sie mehrfach gesagt, es wird kein Cinematic-Match werden. Es wird ein Live-Wrestling-Match werden. Und zwar das erste Live-Wrestling-Match vom Stinger seit, sechs Jahren. Mhm. Genau. Das haben sie explizit gesagt. Da bin ich mal gespannt drauf.
Im Tag-Team-Match. Also im
Tag-Team-Match geht es natürlich.
Klar, selbstverständlich.
Zeigen, da mal draußen ein bisschen brawlen und so weiter. Also. Aber wenn du halt erst mit einem Cinematic-Match vorlegst, was ja wirklich ein starkes Match war, dann bin ich halt gespannt, was der Stinger wirklich, ich denke mal, so ein Match mit ihm, Viertelstunde oder sowas, was er da wirklich bringt, ob er überzeugen kann.
Gucken, was er hier raushaut. The Pinnacle, saßen beim Abendessen, Wardlow äxt eine Flasche Wein, schreiben unsere Freunde von Wrestling
Infos
hier. Ja. MJF sagt, Mensch, hier, Chris Jericho mit deinem Humor eines Drittklässlers hier, nicht The Pinnacle, sondern The Pineapple und My Jerk of Friend und so weiter. Hahaha, das ist gar nicht witzig. Wir werden dir hier mal beim Stadium Stampede, falls ihr es annehmt, werden wir dir mal zeigen, was witzig ist. Sean Spears, der auch ein bisschen durchgedreht ist, hat hier noch einen Kellner vermöbelt. Also Die Antwort von der Inner Circle war noch offen, sollen wir nachher noch zu kommen. Hikaru Shida hatte es mit Rebel zu tun. Und da werden wir auch nächste Woche bei Dynamite das Match sehen. Hikaru Shida, die feiert erstmal nächste Woche bei Friday Night Dynamite, feiert sie ihr einjähriges Jubiläum. Seit einem Jahr hält sie diesen Titel und ja, da wird sie
dann mit Britt Baker zu tun haben. Ja, da gibt es das große Match gegen Britt Baker, genau. Ne? Da haben wir alle drauf gewartet. Britt Baker war ja lange Zeit auch verletzt, war so ein bisschen rausgeschrieben. Das starke Match gegen Thunder Rosa, dieses Lights-Out-Match, hat dann nochmal total überzeugt. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Damen-Match. Ich glaube, somit das erste Damen-Match der AW-Girls, auf das ich mich so freue.
Ja, bin ich richtig gespannt drauf. Ich glaube, das wird auch gut Zeit kriegen und da werden sie ordentlich abliefern. Was ich vorhin am Anfang schon angesprochen habe, was man dadurch, dass jetzt natürlich eine Aufzeichnung war, das heißt, diese Sendung, die man heute gesehen hat, fand direkt im Anschluss der letztwöchigen statt. Das heißt, man wusste natürlich noch nicht, was ist eigentlich hier mit unserem Freund Orange Cassidy los? Wie schwer ist die Verletzung? Da hat man, wie ich fand, ein sehr, sehr cleveres Angle ja so letzte Woche schon gemacht, ne, wo man dann auf einmal hier Don Callis und Kenny Omega rausgeschickt hat. Es gab diesen Double Countout, ne, quasi keiner konnte bis 10, nein, Double Countout war es nicht, es war No Contest so gesehen, ne, keiner konnte bis 10 wieder auf den Beinen stehen. Und das hat man dann hier auch als Rückblick auf letzte Woche verkauft und hat dann eben ein Segment gemacht, wo eben Orange Cassidy angeboten wird von Don Callis. Pass auf, dir geht's doch nicht gut. Wir haben hier einen Vertrag vorbereitet. Du kannst hier unterschreiben, dass du das Match einfach zu einem zukünftigen Zeitpunkt wahrnimmst. Und damit hat man sich natürlich Zeit gekauft, denn nächste Woche Freitag, Nico, wird man dann ja eben wissen, wird Orange Cassidy beim Pay-Per-View antreten können oder nicht. Das heißt, man hat sich hier so ein bisschen so eine kleine Hintertür eingebaut. Sollte er tatsächlich die ärztliche Freigabe nicht kriegen, dann kann man es immer noch irgendwie machen, dass er diesen Vertrag unterschreibt und dass wir beim Pay-Per-View Kenny Omega gegen Pac haben und Orange Cassidy dann eben zu einem späteren Zeitpunkt, wenn er wieder gesund ist, vielleicht hat er auch einfach ganz einmal durchgeschüttelt. Ich hoffe, sie haben ihn auch mal hier durchs MRT geschickt und sowas, weil die Powerbomb, die war schon echt, heftig. Ne? Da sollte man kein Risiko eingehen. Aber das fand ich.
Segment war cool, ja.
Einfach von der Idee auch wieder. Guter Move. Nicht wie bei der WWE, da weiß ich nicht, da hätte man wieder irgendeine Kacke gemacht. Aber hier finde ich immer, da denken dann auch kluge Leute, ne? Du hast einen Kenny Omega, du hast die Young Bucks, du hast Cody Rhodes, du hast Tony Khan, der auch seit 1000 Jahren Wrestling guckt und so weiter. Und an so, auch wenn es so kleine Sachen sind, auch mit dem Hintergrund, dass man eben weiß, okay, das wurde ja letzte Woche schon alles aufgenommen, finde ich, dann weiß man das noch mehr zu schätzen, dass man eben auch hier auf so kleine Details, dass man trotzdem probiert, Sinn zu machen. Die WWE hätte einfach, weiterhin das Triple Threat angekündigt und hätte dann beim Pay-Per-View gesagt, ja. Er kann doch nicht kämpfen, ne? Das wäre WWE gewesen.
Ja, absolut. Also Spontanität ist da groß geschrieben bei AEW und ja, diese Kleinigkeit verhilft einem, eine stringente Story zu erzählen. Und das fand ich gut. Schön auch Orange Cassidy, der den ersten Vertrag in aller Ruhe ganz, ganz langsam durchgerissen hat, dann aber noch einen weiteren Vertrag von Don Callis zugesteckt bekommen hat. Er soll noch eine Nacht drüber schlafen und soll sich das überlegen. Also das fand ich sehr cool.
Und Orange Cassidy sah auch noch aus, als wüsste er auch gar nicht so richtig, was da passiert. Also ich glaube, der hatte immer noch die Glocken an. Das hat man ihm auf jeden Fall angesehen. Inner Circle, schöne Promo, haben auf jeden Fall das zu 1000% haben sie diese Herausforderung angenommen. Wir werden also Stadium Stampede sehen und ich zitiere, sie werden The Pinnacle umbringen und auf ihre Gräber pissen.
Ja, das sind harsche Worte von Chris Jericho. Das ist mal eine Kampfansage. Bisschen unter die Gürtellinie, ein bisschen tief unter die Gürtellinie. Meine Erwartungen sind hoch. Stadium Stampede Match aus dem letzten Jahr natürlich ein großartiges Match. Sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Bin sehr gespannt, ob sie da mithalten können.
Ja, ich bin gespannt, was sie sich einfallen lassen. Serena Deep gegen Red Velvet, NEW Women's Title wurde verteidigt. Anthony Ogogo, der es ja beim Pay-Per-View zu tun haben wird mit The American Dream, Cody Rhodes, hat es hier zu tun mit Austin Gunn. Und dem hat er eine verpasst. Und in dem Moment, wo er ihm eine verpasst hat, ist Austin Gunn so mit dem Gesicht nach vorne und hat ihn, glaube ich, irgendwie, ich habe erst gedacht, er hätte ihn auf der Schulter getroffen. Er hat ihn aber, glaube ich, irgendwie ist mit ich weiß nicht, mit seiner Wange auf die andere Wange oder was. Auf jeden Fall hat es auf einmal ordentlich Blut gespritzt. Und dann war das Match aber auch quasi schon vorbei. 2:12 ich werde ja noch nicht hier mit diesem Match so warm. Für mich ist das so ein bisschen, nee. Cody Rhodes einer der größten, wenn nicht sogar vielleicht der größte Star neben Kenny Omega, den AEW hat. Für mich ist das für auch wenn du hier so ein TV-Special machst, ist das für mich okay. Aber für einen der großen vier Pay-Per-Views ist das für mich Cody Rhodes so ein bisschen verschenkt.
Auch ein bisschen zu schnell. Ne? Man hat das Match gegen QT Marshall, seinen Freund, hat man ja schon zuvor abgefeiert. Da hätte ich mir gewünscht, das noch ein bisschen weiter auszubauen. Und das große Match Cody Rhodes gegen QT Marshall, hätte man das bei Double or Nothing abgehalten. Ich bin jetzt nicht der größte QT Marshall-Fan und hat auch noch nicht so viel Spotlight in der AEW-Geschichte bekommen wie manche andere. Aber das hätte ein bisschen mehr Impact gehabt. Hier möchte man natürlich diesen neuen Anthony Ogogo ein bisschen pushen. Möchte ihm das Match mit Cody Rhodes geben, als Sprungbrett vielleicht. Ne? Ihn als Star darzustellen. Von daher ist das okay, aber ich sehe es wie du, ein Cody Rhodes, den hätte ich gerade beim Double Nothing Pay-Per-View in einem anderen Match gesehen. In einem besseren Match, in einem vielleicht sogar Match mit mehr Storyline.
Ja. SEU haben wir gesehen, Christopher Daniels möchte keine Frage beantworten. Er gibt Frankie Kazarian die Hand, verlässt das Interview. Es wurde auch noch ein Tweet von ihm eingeblendet. Da sah es fast danach aus, als wäre seine Karriere vorbei. Mal gucken, was hier noch passiert. Chris Kazarian hat auf jeden Fall dafür die Young Bucks nicht verantwortlich gemacht, sondern den Rest, die anderen Mitglieder von The Elite. Und er wird sich jetzt jedes einzelne Mitglied der Gruppierung vornehmen. Mal gucken, wohin das führt und ob man das tatsächlich durchzieht. Ich denke aber, wir haben hier nicht das Letzte von Christopher Daniels gesehen. Sammy Guevara hatte seine Schilder wieder dabei und dann kam Miro raus, der frisch gebackene TNT-Champion. Da wissen wir ja jetzt schon, das wird er maximal noch bis Ende des Jahres sein. Nächstes Jahr brauchen wir dann wieder einen neuen Gürtel. Das ist eher TBS-Gürtel dann. Also mal gucken, ob er ihn so lange halten wird. Ich glaube fast nicht, aber er hat hier, das war so der Miro, den man sich gewünscht hat, den man, glaube ich, auch von Anfang an erwartet hat, ne?
Ganz genau. Anfangs so ein bisschen als Best Man war er so ein bisschen Comedy-lastig angehaucht, ist vielleicht übertrieben, aber es war nicht mit so einer Intensität, wie er jetzt unterwegs ist. Ne? Nach der Trennung von Kip Sabian, den er ordentlich vermöbelt hat vor ein paar Wochen, hat er hier Jagd auf den TNT-Titel gemacht, hat sofort gewonnen und wird hier als ernstzunehmender, starker Champion dargestellt. Er wird es mit dem Murderhawk-Monster zu tun bekommen bei Double or Nothing. Und die beiden haben uns auf jeden Fall ein brutales Match versprochen.
Auf jeden Fall. Und damit gucken wir mal auf die Card. Wir haben 9 Matches tatsächlich, die aktuell feststehen für Double or Nothing. Da dürfte also auch nicht mehr groß was dazu oder da dürfte nichts mehr dazukommen. Das wird eh wahrscheinlich schon ein langer Pay-Per-View. Der Main Event, Kenny Omega gegen Orange Cassidy gegen Pac. Mal gucken, Triple Threat für das AEW World oder für den AEW World Title. Gucken, ob Orange Cassidy tatsächlich hier drin ist oder ob es ein Singles-Match zwischen Omega und Pac wird. Hikaru Shida gegen Dr. Britt Baker um den AEW Women's Title. Wir haben Cody Rhodes gegen Anthony Ogogo. Singles-Match, noch keine Stipulation. Gucken, ob da vielleicht noch was kommt. Wir haben die Casino Battle Royale für ein Future AEW World Title Match und da stehen viele Leute fest. Wir haben Christian Cage, Matt Sydal, Powerhouse Hobbs, Evil Uno, Colt Cabana, Preston Vance, Jin Jungle Boy, Matt Hardy, Mark Queen, Isaiah Cassidy, Penta El Zero Miedo, The Blade, Griff Griffison, Brian Pillman Jr., Max Caster, Anthony Bones, QT Marshall, Lee Johnson, Dusty Rhodes, Nick Comoroto und To Be Announced. Also ein Slot mindestens ist hier auf jeden Fall noch frei. Mal gucken, wie man sich da einfallen lässt. Vielleicht ist es ja Daniel Bryan. Ich glaube eher nicht. Hangman Adam Page hat es mit Brian Cage zu tun. Wir haben auch da noch keine Stipulation. Na, Miro gegen Lance Archer für den AWTNT-Titel. Wir haben The Pinnacle gegen The Inner Circle in einem Stadium Stampede-Match. Und wenn der Inner Circle verliert, dann müssen sie sich auflösen. Da werden wir nächste Woche bei Friday Night Dynamite auch nochmal eine kleine Feier haben. Da wird nochmal ja zurückgeblickt auf den Inner Circle. Also falls sie sich tatsächlich auflösen müssen, für alle Fans des Inner Circles, die sollten da auf jeden Fall auch reinschauen. Das von dir schon angesprochene Sting und Darby Allin gegen Scorpio Sky und Ethan Page und die Young Bucks gegen John Moxley und Eddie Kingston für die AEW Tag Team Titel. Also Nico, ich glaube, da ist bei dem Großteil der Matches wirklich großartiges Wrestling garantiert. Und ich freue mich drauf. Nächste Woche in der Nacht von Sonntag auf Montag vom 30. auf den 31. Mai.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Liest sich wieder sehr gut die Card. Wird auf jeden Fall wieder so ein an die 4 Stunden grenzender Pay-Per-View werden. Das kann man durchaus machen bei AEW, da es ja nur 5 im Jahr gibt. Ne? Also da kann man auch gerne mal dem Ganzen Zeit geben. Ein Match haben wir noch vergessen auf der Card, der Main Event, da ging es um die Tag Team Titel. Die Young Bucks hatten es mit den Varsity Blondes zu tun. Ja. Konnten sie durchsetzen, auch wieder so ein leicht gecheatet mit diesem Spray am Ende. War ganz amüsant. Danach kam dann nochmal Kingston und Moxley raus, die Young Bucks in einem Sleeperhold, glaube ich, war das jeweils, zur Aufgabe brachten, beziehungsweise zur Bewusstlosigkeit chokten, um dann ihre Schuhe und Socken zu klauen.
Das war großartig. Das war ganz so richtig Ghetto halt, ne?
Absolut.
Die Schuhe zu klauen und Eddie Kingston, der sich dann noch die Socken einsteckt. Also,
ja, fand ich lustig.
Das war. Aber auch hier John Moxley, der wird jetzt demnächst Vater. Also auch da muss man gucken, wo man bleibt, ne? Das Kind, ja. Das hier, wenn man geguckt hat oder wer vielleicht auch schon Vater ist, der weiß so ein Kinderwagen und was das alles kostet, ne? Dementsprechend, da muss John Moxley auch langsam gucken, wo er bleibt. Auf das Match freue ich mich auch. Ich glaube, es wird nicht so großartig wie damals Adam Hangman Page und Kenny Omega gegen die Young Bucks, einfach weil Eddie Kingston und John Moxley natürlich nicht so die Techniker sind, eher so die Brawler. Und ich bin sehr gespannt, wie diese beiden unterschiedlichen Stile hier harmonisieren. Was auf jeden Fall sehr harmonisch ist, als auch sehr lecker, Nico, das war oder ist unser Bier. Denn letzte Woche Freitag war es soweit. Better Than Elvis heißt das Bier, was wir gebraut haben. Und letzte Woche Freitag war ja das erste Mal, dass wir es quasi probiert haben, denn es stand die Abfüllung an. Das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben das Bier gebraut, dann hat es 2 Wochen mit der Hefe gegärt. Gegärt bedeutet einfach, die Hefe frisst den Zucker auf und wandelt ihn um zu Alkohol und zu Kohlensäure. Und da kann natürlich schon einiges schief gehen. Das heißt, wenn man dann nach 2 Wochen das Bier abfüllt und schon mal zum ersten Mal ein bisschen probiert, dann merkt man schon, okay, hat das funktioniert? Hat die Hefe überhaupt diesen Zucker umgewandelt? Denn wenn das einfach nur pappsüß wie Fruchtsaft schmeckt, dann weiß man, okay, die Hefe hat's nicht umgewandelt, das ist kein Bier geworden. Und wenn man aber merkt, so, oh, das hat schon ein bisschen Alkohol, dann weiß man, das hat auf jeden Fall im ersten Schritt schon mal geklappt. Und Nico, so viel können wir verraten. Es hat auf jeden Fall nach Alkohol geschmeckt. Also ich würde tatsächlich sagen, wir haben da so irgendwas um die 5,5-6% Alkohol, sollte das haben. Natürlich aktuell noch sehr, sehr hopfig, noch sehr, sehr fruchtig. Jetzt kommt's in die Flasche. Da haben wir noch mal ein bisschen Honig und Wasser zugegeben. Das sorgt dafür, dass jetzt in der Flasche, das sind diese Plöppflaschen, wie ihr es zum Beispiel von Flensburger kennt, und dadurch, dass jetzt noch mal die Hefe noch mal diesen Honig kriegt, also noch mal Zucker, ist jetzt quasi eine Zweitgärung in der Flasche. Und das sorgt eben dafür, dass jetzt Kohlensäure in die Flasche kommt. Das heißt, das steht jetzt noch mal so knapp 2 Wochen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Wie hat dir das schon mal geschmeckt jetzt beim Abfüllen?
Ja, schon mal sehr gut. Ne? Also wir haben hier gezwickelt. Wir haben uns jeweils ein kleines Pinnchen mal gegönnt von diesem selbstgebrauten Bier. Und du hast es schon gesagt, also du hast definitiv, hat sich Alkohol entwickelt. Wir haben das fruchtige Hopfenaroma, was wir haben wollten. Und mir hat es zu dem Zeitpunkt schon recht gut geschmeckt. Also ich bin echt gespannt, was der Honig jetzt noch macht in der Flasche. Ob wir wirklich eine schöne Kohlensäureentwicklung haben. Und dann wird es auch bald soweit sein. Wir werden sie probieren. Stefan Otterpol hat erstmal eine Woche Urlaub. Der ist
in Dänemark.
Genau, ab Freitag
ist er, glaube ich. Wenn es hier Wrestling-Fans, Reds-Fans gibt, die ihn immer schon mal treffen wollten, das ist jetzt eure Chance, wenn ihr zum Beispiel aus dem Norden Deutschlands kommt oder vielleicht sogar aus Dänemark. Wir blenden nämlich jetzt hier unten die Adresse ein, wo ihr ihn dann auch am Strand oder in seinem Ferienhaus einfach mal antreffen könnt.
Ja, bitte jetzt notieren.
Ja.
Das heißt, wir warten noch ein bisschen mit der
Meinst du, ich soll die Handynummer auch nochmal einblenden?
Ja.
Also dann blenden wir jetzt auch nochmal die Handynummer ein. Und dann könnt ihr mit ihm sonst einen Termin ausmachen. Ich hab mir auch schon ein Thermometer bestellt für den Kühlschrank. Denn was ja noch nicht funktioniert hat, aber das war bis jetzt mehr oder weniger bewusst, das Bier ist noch relativ trüb, weil wir einfach so viel Hopfen natürlich verwendet haben. Das heißt, was nach der Flaschengärung, die Flaschengärung findet jetzt auch bei Raumtemperatur statt, was wir nach der Flaschengärung noch machen, zumindest mit dir, wir haben eine Flasche extra, eine durchsichtige, eine Klarglas-Plöppflasche genommen. Das macht man normalerweise nicht, weil Bier ja sehr lichtempfindlich ist, aber wir werden es ja eh direkt trinken. Das heißt, ich habe mir extra schon ein Thermometer geholt für meinen Kühlschrank. Ich habe ja 2 Kühlschränke, einen Bierkühlschrank, und den werde ich dann runterkühlen vorher auf 1 Grad, denn bei 1 Grad soll man das Bier dann so 72 Stunden lagern, und dann findet der sogenannte Cold Crack
Crash statt. Das heißt, bei 1 Grad flocken dann die oder setzen sich dann die Eiweiß und die Hopfenpartikel ab. Das heißt, wir sollten dann tatsächlich ein sehr, sehr klares Bier hinkriegen. Das normalerweise, man will ja kein filtriertes Bier, das nimmt zu viel Geschmack raus, aber das Bier gerade in dieser Klarglasflasche, ich hoffe immer noch drauf, dass wir da eine richtig, richtig schöne, sexy Farbe hinkriegen. Ja. Jetzt war es ja noch so ein bisschen, teilweise aufgrund des ganzen Hopfens, den wir reingeknallt haben, eher so ein bisschen noch Brackwasser.
Ja, Brackwasser, naturtrüber Apfelmost mäßig. Ja? Also ich bin sehr gespannt, ob das klappt.
Ich bin freudig erregt. Ein Design hast du ja auch schon gemacht. Und da muss man sagen, also ist nicht nur das leckerste Bier der Welt, sondern ist wahrscheinlich auch das beste Flaschendesign der Welt.
Ja, du, mit aller Wahrscheinlichkeit.
Wir werden das dann
seid gespannt.
Hier natürlich posten. Also, damit sind wir durch für heute. Und ihr kleinen Pfingstlümmel da draußen, hört doch mal bei unserem Freund vom Machtschädel rein, Folge 17. Ich bin auch gespannt, werde ich mir gleich auf jeden Fall anhören, Angriff der Magier. Werde gleich eine Runde einkaufen gehen und hier in Hamburg ist es die letzten Tage immer so gewesen. Es war immer vormittags schönes Wetter, ab 13, 14 Uhr hat es irgendwie angefangen zu regnen. Das heißt, ich werde jetzt gleich die Chance noch nutzen, werde mir die neue Folge vom Machtschädel anhören. Und schaut euch auch gerne mal hier die HBK-Dokumentation an. Wie gesagt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Man hat auch viel gesehen von seiner jetzigen Arbeit bei NXT, ne, wie er hier mit einem Adam Cole zusammenarbeitet und so weiter. Die haben mir natürlich auch alle gelobt. Also auch das, es ging einfach nicht nur um die Historie, sondern man hat auch viel von seiner jetzigen Arbeit gezeigt. Also mir als großem Shawn Michaels-Fan hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich muss den mal dran denken, den Link mal unserem Freund Niki aus Österreich zu schicken, der ja auch großer Shawn Michaels Fan war bzw. ist. Also schaut euch das mal an, werdet ihr finden, wenn ihr im Internet unterwegs seid. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wir müssen einmal gucken, wann wir das nächste Woche genau machen, dadurch, dass wir ja Friday Night Dynamite wahrscheinlich eher tendenziell nicht mitnehmen werden. Also vielleicht nächste Woche sogar schon ein bisschen früher unterwegs. Schauen wir mal, ihr werdet sehen, Männerabend und Reds und wie es alles heißt auf Spotify, auf Apple Music und so weiter. Am besten einfach abonnieren oder wenn ihr eine Podcast-App habt. Ich habe zum Beispiel hier diese, wie heißt es, Downcast. Ich hatte immer Instacast. Die App wurde aber schon seit Jahren nicht mehr weiterentwickelt und jetzt mit dem neuen iOS-Update 14.5 oder sowas wird die leider nicht mehr unterstützt. Ich habe Downcast. Könnt ihr dann einfach eure Podcasts abonnieren und kriegt dann eine automatische Push-Notification, wenn das Ganze verfügbar ist. Also ihr braucht noch nicht mal irgendwie einen bezahlbaren Service, also wie Spotify zum Beispiel das ist. Wobei Spotify, ich glaube, die Podcasts, also an sich ja kostenlos, ich weiß gar nicht, wie es mit dem Podcast ist, also ob man auch ohne Spotify-Abo die Podcasts hören kann oder ob dann irgendwie Werbung eingeblendet wird. Ihr werdet es rausfinden, aber wie gesagt, das Einfachste ist, holt euch einfach eine Podcast-App. Wenn ihr kein Spotify oder Apple Music im Abo habt oder sowas, holt ihr einfach eine Podcast-App aus dem App Store oder aus dem Google Play Store oder aus dem, Reinhold hat ja sein Handy verloren, ne? Er hat sich jetzt so ein Oppo Lopo bestellt. Also schöne Grüße, vielleicht wird er da nächste Woche auch mal von berichten. Ja. Also Reds abonnieren, den Männerabend abonnieren und im Idealfall natürlich auch nochmal hier ins Machtschädel, denn Eternia wird nicht untergehen, aber wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ich sag tschüss, bis dann!
Meine Empfehlung nochmal, Booker T, die Dokumentation, bärenstark, sage ich euch. Und darauf mache ich mir erstmal einen schönen Booker T. Jetzt eine schön heiß aufgebrüht. In diesem Sinne, liebes Reds Universe, lasst es derbst krachen. Bam.
Zip.